Liebe Geschwister, heute Morgen wollen wir hören, wollen wir lauschen auf ein Bibelwort, was jeder in seiner Bibel recht einfach findet. Es ist das erste Kapitel im Neuen Testament, Matthäus 1. Und ich werde lesen ab Vers 1. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Peres zeugte Hezron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uria. Salomo zeugte Rehabeam. Rehabeam zeugte Abia. Abia zeugte Asa. Asa zeugte Josaphat. Josaphat zeugte Joram. Joram zeugte Ussia. Ussia zeugte Jotam. Jotam zeugte Ahas. Ahas zeugte Hiskia. Hiskia zeugte Manasse. Manasse zeugte Amon. Amon zeugte Josia. Josia zeugte Jojachin und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Jojachin Sheltiel. Sheltiel zeugte Zerubabel. Zerubabel zeugte Abihud. Abihud zeugte Eliakim. Eliakim zeugte Azor. Azor zeugte Zadok. Zadok zeugte Achim. Achim zeugte Eliud. Eliud zeugte Eleazar. Eleazar zeugte Matan. Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Geschlechter von Abraham bis zu David sind 14 Geschlechter. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Geschlechter. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Geschlechter. Ja, liebe Gemeinde, man kann sich natürlich Bibelstellen aus ganz verschiedenen Gründen aussuchen und darüber predigen. Ein, ich sage jetzt mal, sicheres Verfahren ist es, Bibelstellen nach Maßgabe des Kirchenjahres herauszusuchen. Da ist man immer auf der sicheren Seite, dann predigt man natürlich zu Pfingsten über Pfingsten, an Ostern über Ostern. Das macht auch Sinn, denn dann heißt das, dass die Gemeinde, die Geschichte Gottes mit uns Menschen einmal in Gänze, so könnte man vielleicht sagen, wohlgeordnet präsentiert bekommen. Man kann natürlich auch bestimmte Themen, die einem wichtig erscheinen, mit sorgsam herausgesuchten Bibelstellen untermauern und somit, ob das nun gewollt ist oder ob es eher ungewollt ist, die Gemeinde in die eine oder andere Richtung hinausrichten. Man kann das natürlich auch, wir leben ja momentan, auch wenn ich damit gar nichts am Hut habe, aber ich bekomme es ja mit in der Zeit der Fußballspiele, man kann es natürlich auch machen, wie es vielleicht ein guter Trainer machen würde, ein Fußballtrainer jetzt zum Beispiel, der schaut, woran die Gemeinde Mangel leidet, und dann dementsprechend predigt. Das sind natürlich alles Ansätze, die naturgemäß auch ihre Schattenseiten haben. Denn besonders beim, ich nenne es mal herauspicken, besonders geeigneter Bibelverse, laufen wir Menschen natürlich Gefahr, dass wir mehr über das predigen, was uns so am Herzen liegt und uns vielleicht mich immer fragen, was liegt Gott eigentlich besonders am Herzen? Und So kommt es nun dazu, dass man über manch eine Bibelstelle wahrscheinlich schon ganz viele Predigten gehört hat. Über andere hingegen wird kaum bis nie gepredigt. Und so möchte ich heute Morgen mal in lockerer Reihenfolge eine Predigtreihe, klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber eine Predigtreihe trotz allem starten. Und die Überschrift könnte lauten: Bibelstellen, über die man selten predigt. Und eine solche Bibelstelle haben wir gerade gehört, Matthäus 1, ab Vers 1. Und wir wollen ja ehrlich miteinander umgehen hier in der Gemeinde. Es könnte daran liegen, dass das Kapitel, was ich gerade vorgetragen habe, auf den ersten Blick sterbenslangweilig klingt. Da werden ganz viele Namen vorgetragen, wahre Zungenbrecher, behaupte ich mal. Hoffentlich jetzt kein Native Speaker hier, was hebräische Namen anbelangt, vor uns sitzen, aber wahrscheinlich könnte man sagen, also an der einen oder anderen Stelle hätte man den Namen auch anders aussprechen können, mit Sicherheit. Das heißt, ganz viele unaussprechliche Namen und dann am Ende auch noch Mathematik. Da muss ich dann auch noch verschiedene Zahlen, könnte ich jetzt zusammenrechnen. Man könnte ein bisschen provokant fragen, ja, mal ehrlich, liebe Geschwister, wer wäre von so einer Stelle schon begeistert? Heutzutage ist es ja so, man macht das in allen Dingen, man übergibt oftmals solche Entscheidungen an sogenannte Beratergremien, da sitzen dann die viel gepriesenen Experten und die überlegen sich, wie man es am besten machen kann, und ich behaupte mal, hätte man die Bibel, bevor man sie herausgibt, an so ein Gremium gegeben, hätten die ihr Veto eingelegt, hätten wahrscheinlich gesagt, lieber Freund, die Bibel besteht doch nur aus zwei Teilen. Ja, Matthäus 1 ist das erste Buch des zweiten Teiles des Neuen Testamentes. Da müssten wir irgendwas Zündenderes reinschreiben und nicht so eine Auflistung von Namen. Es gibt ein Problem. Sie stehen nun mal da. Und wir dürfen davon ausgehen, dass Gott das genauso haben wollte. Wir sehen also, dass Gottes Wege wie so oft nicht die Wege der Menschen sind oder des Menschen. Jo. Also stehen die Namen da. Ich bleibe aber zunächst einmal dabei, dass für die meisten von uns diese Namen jetzt nicht unbedingt spannend klingen. Man liest sie halt. Ich weiß nicht, ob ich es dem einen oder anderen wahrscheinlich noch nicht erzählt habe. Vor Jahren saß ich mal in einem Vortrag und da habe ich meine Meinung über diese Stelle ändern müssen. Ich saß also in einem Vortrag und da ging es um Menschen, die das Wort Gottes in die entlegensten Ecken dieser Erde bringen. Sie ziehen zu den Menschen, sie begeben sich zu den Menschen, die in ihrer Muttersprache die Bibel gar nicht lesen können, weil es in ihrer Sprache überhaupt keine Bibelübersetzungen gibt. Das heißt, diese Bibelübersetzer, die lernen zunächst einmal die Sprache der Einheimischen. Wie Luther es formuliert hat, sie schauen den Einheimischen aufs Maul und dann übersetzen sie Schritt für Schritt die Bibel. Ich weiß nicht, ob uns klar ist, was das für eine gewaltige Aufgabe ist. Ja, das ist also auch nichts für Zeitgenossen, die bei der erstbesten Schwierigkeit, wie man so schön auf Deutsch sagt, die Flinte ins Korn werfen. Sondern das ist eine Mammutaufgabe. Und auch deswegen, auch das sollte man in unseren Tagen mal erwähnen, es ist nämlich etwas völlig anderes für fremde Völker. Früher hieß das bei Rousseau vielleicht der edle Wilde, also für Menschen, die ganz weit weg wohnen. Es ist was ganz anderes, für fremde Kulturen zu schwärmen, ohne die jemals gesehen zu haben, oder ob man sich mitten unter diese Menschen begibt. Diese fremden Menschen. mit vielleicht völlig anderer Kultur unter ihnen lebt und dann mit der Bibelübersetzung startet. Diese Übersetzer, die berufen sich dabei unter anderem auf Markus 16, da hat der Herr Jesus ja selbst zu seinen Jüngern gesagt, ab Vers 15, er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und das einzige Problem, was da besteht, ich muss den Leuten natürlich das Evangelium irgendwie weitergeben und da sollte ich auch ihre Sprache kennen, sonst wird es schwierig. Denn nicht nur wenn ich mit meinem Gegenüber spreche, sondern auch wenn er im Glauben wachsen oder sie im Glauben wachsen soll, dann brauchen sie die göttliche Nahrung, das ist das Wort Gottes, die Heilige Schrift und naja, so schließt sich der Kreis dann auch irgendwo. Und an diesem Abend vor vielen Jahren, als da dieser Bibelübersetzer da so erzählt hat von der Arbeit, da erzählte er von einer Geschichte, die ihn sehr beeindruckt hat und die auch mich sehr beeindruckt hat. Also er erzählte, wie gesagt, von diesen Menschen in dem fremden Land, die da die Bibel übersetzen. Und jetzt war es so, auch das kann man sich ganz bildlich vorstellen, manchmal sind große Wahrheiten ganz simpel, das vergessen wir in Deutschland. In Deutschland versuchen wir immer, möglichst viele Fremdwörter und möglichst komplizierte Sätze zu verwenden, um zu zeigen, wie brillant wir vielleicht sind. Diese Brillanz ist oftmals gar nicht notwendig. Ganz simpel. Man saß abends zusammen und die Menschen haben gefragt, jeden Abend dann, was hast du denn Neues übersetzt? Sie waren neugierig, sie wollten hören, wie geht's denn nun weiter mit dieser biblischen Geschichte. Und an diesem Abend, ganz witzig, war der Übersetzer sich wohl seiner Sache selbst nicht so ganz sicher und hat wohl gesagt, ich habe da was übersetzt, aber das ist nun nicht spannend. Und die sagten, lies trotzdem vor. Naja, er hat also auf jeden Fall Matthäus 1 vorgelesen und das, was mich so beeindruckt hat, war, etwas Unglaubliches ist passiert. Der saß ja nun nicht zum ersten Mal mit den Menschen zusammen, aber am Ende von Matthäus 1, sagten ihm die Zuhörer, nun glauben wir endlich, dass es deinen Jesus gibt. Sie hatten ja vorher schon von ihm gehört, aber plötzlich glaubten sie. Und die Begründung lautete, naja, wenn der Mann, also Jesus, so eine lange Ahnenreihe hat, die er da vorweisen kann, dann ist er A, ein wichtiger Mensch. Ja, und dann muss es ihn ja auch gegeben haben, weil es gibt sozusagen so viele Beweise dafür, dass er gelebt hat, wenn er so viele Vorfahren hat, die man da aufzählen kann. Und das, ich muss immer wieder schmunzeln, weil wenn ich daran denke, also dieser Übersetzer, der wahrscheinlich sich vorher schon bemüht hat und ja, menschlich gesehen, ich erzähle euch da was, und dann liest er diese Namen vor, diese unaussprechlichen, und plötzlich wird an diesem Abend bei den Zuhörern ein Schalter umgelegt. Das heißt so, wir kennen das alle, also nicht aus unserer Gemeinde, aber sowas gibt's ja, also sozusagen Trommelwirbel, Kunstnebel, Lichtshow, ekstatischer Gesang. Nichts, liebe Geschwister, gar nichts. Da liest einer Namen vor und plötzlich wird ein Schalter umgelegt. Und ich erinnerte mich oder wurde daran erinnert an Hebräer 4, Vers 12. Ja, wir predigen das, aber vielleicht haben wir es nicht immer vor unserem geistigen Auge, ne? Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Und das Interessante ist, Hebräer 4 gilt auch für vielleicht menschlich gesehen völlig langweilige Stellen in der Bibel. Dir wird eines wieder deutlich. Es sind nicht wir Menschen, keiner von uns, der die Menschenherzen anrühren kann. Es ist Gottes Geist allein, der hier wirksam wird. Und das ist auch, wenn ich nochmal auf die Beweggründe für Predigttexte vom Anfang zurückkomme, das ist auch der Grund, Warum wir natürlich die ganze Heilige Schrift auch predigen sollen. Denn es ist doch nicht unsere Entscheidung, welche Schriftstellen Gott nun benutzt, um ein steinernes Menschenherz anzurühren und zur Umkehr, zum wahren Hören auf Gottes Wort zu bewegen. Und seitdem sehe ich diese Bibelstelle im Übrigen ganz anders. So, aber diese Bibelstelle hat noch mehr zu bieten. Diese Bibelstelle zeigt nämlich noch etwas. Wir Menschen tragen immer ein Woher mit uns herum. Und dieses Woher ist unweigerlich mit unserem Wohin verknüpft. Und weil das so ist, versuchen beispielsweise totalitäre Regime, im Nationalsozialismus hat man das versucht, man hat versucht, die Menschen von ihren natürlichen Bindungen, von der Herkunft, von der Geschichte, von der Familie abzuschneiden. Denn die Idee, die dahinter steht, ist eine ganz einfache. Wenn ein Mensch nicht weiß, woher er kommt, so weiß er in der Regel auch nicht sicher, wohin er gehen soll. Und er wird zum Spielball jener, die ihn dann in die eine oder andere Richtung auch lenken wollen. Das jüdische Volk, angefochten wie vielleicht selten in der Geschichte, das jüdische Volk hat in der Diaspora über all die Jahrhunderte überlebt. Warum? Weil es fest gegründet war. Auf seiner Geschichte, der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Die sichere Kenntnis seiner Vergangenheit hat das jüdische Volk immer auch wieder in die Zukunft blicken lassen. Ja? Und dieses nächstes Jahr in Jerusalem, dieser Wunsch über all die Jahrtausende war er da. Einst kommt der Tag. Und diese Vergangenheit, die wird in unserer Bibelstelle sichtbar. Wir alle, du, ich, wir tragen eine Vergangenheit mit uns herum und diese Vergangenheit, die reicht Jahrhunderte zurück und die macht uns zu dem, was wir sind. Das gilt für einzelne Menschen, das gilt für Nationen, das gilt für Völker. Und beispielhaft wird das hier am Stammbaum Jesu, ja, am Stammbaum des Volkes Israel deutlich. Und bevor wir uns auf die Zeitreise begeben, möchte ich nochmal, auch das ist, glaube ich, wichtig, nochmal betonen, dass wir davon ausgehen, dass die Bibel das inspirierte Wort Gottes darstellt. Das heißt, kein Komma, kein Wort, kein Punkt, nichts steht da zufällig. Und die Namen, die in Matthäus 1 stehen, sind auch kein Zufall. Gott wollte, davon gehen wir aus, Gott wollte, dass diese Namen dort stehen und keine anderen. Warum bestehe ich so auf dieser Setzung? Nun, ich bestehe darauf, weil es bei uns Menschen natürlich so ist, wenn wir eine Ahnengalerie veröffentlichen. Dann erwähnen wir ja in der Regel die Vorfahren, für die wir uns nicht zu schämen brauchen. Firmen schreiben ja manchmal so bei Jubiläum oder lassen schreiben, da schreibt ja keiner selber, aber die beauftragen dann einen und sagen, schreib uns mal die Firmengeschichte auf. Naja, und über die Ereignisse oder die Jahre in der Vergangenheit, wo es vielleicht nicht ganz so hell und strahlend aussieht, also eher die dunklen Kapitel der Vergangenheit, da macht man natürlich einen riesen Bogen. Das heißt, bei vielen Firmengeschichten ist die Zeit zwischen 33 und 45 recht kurz geraten. Ja, man könnte vielleicht etwas plakativ sagen, nicht jede Leiche im Keller muss man ja nun auch gleich ins Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit stellen. Wie sieht's da aber mit unserer Bibelstelle aus? Mit dem Stammbaum Jesu des Sohnes Gottes. Es beginnt mit Abraham. Dieser Abraham ist ja insoweit eine interessante Person, da er nicht nur Stammvater der Juden ist, der ist auch sein Sohn, durch seinen Sohn Ismael Stammvater der Muslime und durch Jesu Stammbaum ersichtlich auch Stammvater für uns Christen. Ja, ganz wichtig. Das heißt, die drei monotheistischen Weltreligionen beziehen sich alle auf diesen Abraham, mit dem der Stammbaum Jesu hier in Matthäus 1 beginnt. Bei dem Mann, bei dem Namen Abraham, denke ich, können wir alle noch ohne Bauchschmerzen mitgehen. Boah. Ein Mann Gottes, auf eine harte Probe gestellt, eine unglaubliche Probe. Ja, er soll seinen Sohn Isaak opfern. Er beginnt mit dieser Opferung, so könnte man sagen. Und damit zeigt er, dass er Gott absolut gehorsam gegenüber ist, selbst wenn das heißt, sein eigenes Kind opfern zu müssen. Wir wissen, dass am Ende ein Engel Gottes diese Opferung unterbrochen hat. Hätte das nicht, wäre der Stammbaum Jesu gar nicht zustande gekommen. In 1. Mose 22, 11 wird die Szene ja beschrieben, da heißt es, da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete. Übrigens schön, wir können die Bibelstellen uns viele angucken. Wir kennen das vielleicht heute, ich kenne das auch als Ehemann, wenn die Frau ruft, Piet, Piet, heißt das noch lange nicht, dass ich sofort auch antworte. Bei Kindern ist das manchmal auch so, bei den Männern und Frauen Gottes ist das Schöne, da steht dann nicht und er antwortete nicht, sondern hier bei Abraham heißt es, hier bin ich. Und der Engel sprach, er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Also mit Abraham beginnt es. Jetzt weiß ich nicht, ob der eine oder andere schon Angst bekommt und sich fragt, wird er jetzt jeden Namen einzeln durchgehen? Das könnte man natürlich, aber ich möchte einen kleinen Sprung wagen und der Gemeinde einfach mal eine Frage stellen. Wer von euch, liebe Geschwister, die ihr hier sitzt, hat eigentlich eine Hure oder vielleicht auch einen Mörder in der Familie? Vielleicht meldet sich der eine oder andere mal, falls dem so sein sollte, damit wir alle in der Gemeinde es sehen können. Das ist ziemlich unverschämt. Also ich behaupte mal, wenn wir uns nicht kennen würden und wir vielleicht in anderem Rahmen zusammensitzen würden, würdet ihr sagen, der spinnt doch. Was stellt der mir für Fragen? Manche würden vielleicht sogar aufstehen und gehen und würden sagen, also ein Prediger, der mir so eine Frage stellt, da will ich gar nicht weiter zuhören. Selbst wenn einer von uns, ein Mörder, eine Prostituierte, was auch immer, in der Familie hätte, wenn da so eine Leiche im Keller liegen sollte, so würden wir doch alles dafür tun, damit diese Leiche nicht plötzlich die Kellertreppe heraufgewankt kommt. Aber, und das ist das Interessante hier an dieser Stelle, warum sie mich immer wieder auch so beeindruckt, diese Frage ist nicht unverschämt. Diese Frage, die ich euch gerade gestellt habe, hat ja unmittelbar mit unserer Bibelstelle zu tun. Der Name, der hier fällt, ist Rahab. Liebe Geschwister, wer war denn Rahab? Naja, Rahab, wenn wir im Lexikon nachlesen, ist in der hebräischen Bibel der Name der Frau, die nach dem Bericht von der Einnahme und Zerstörung Jerichos durch die Israeliten zwei von Josua gesandte Kundschafter in ihrem Haus versteckt und gerettet habe. Dadurch habe sie, Konjunktiv, naja, dadurch habe sie nach Josua 6 mit ihrer Familie das Massaker an allen übrigen Einwohnern und die vollständige Zerstörung der Stadt überleben können. Im Buch Josua und im Neuen Testament wird Rahab als Hure bezeichnet. Josua 2, Vers 1, da heißt es nämlich, Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen, geht hin, seht das Land an, auch Jericho, gingen hin, kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Hebräer 11, 31. Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Die Bibel ist hier ganz eindeutig. Ganz klar, ganz eindeutig. Sie spricht es aus. Rahab war eine Prostituierte, eine Hure, wie immer man es nennen will. Die zweite Person, die hier im Stammbaum vorkommt, über die haben wir der letzten Zeit des Öfteren etwas gehört, das ist der König David. David, man kann sagen, ganz lapidar erwähnt, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Ohne Umschweife, Davids Sünde wird sofort angesprochen, es wird erwähnt, er zeugte ein Kind mit der Frau eines anderen Mannes. Das ist jener Uriah, den David in die vorderste Linie stellen ließ, damit er auch ja getötet werden würde. Ich will die drei Verse gerade mal oder vier kurz vorlesen, weil die, ich glaube, man muss es nochmal hören. 2. Samuel 11 ab Vers 14. Am Morgen schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uriah. David schreibt einen Brief und Uriah ist der Überbringer. Er schrieb aber in dem Brief, stellt Uriah vorne hin, wo der Kampf am härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, dass er erschlagen werde und sterbe. Als nun Joab die Stadt belagerte, stellte er Uriah an den Ort, von dem er wusste, dass dort streitbare Männer standen. Als die Männer der Stadt einen Ausfall machten und mit Joab kämpften, fielen etliche vom Volk, von den Knechten Davids, und Uriah der Hethiter starb auch. Was für ein hinterlistiger Plan. Was für ein hinterlistiger Plan. Wie abgrundtief hinterlistig. Und dieser Mordplan wird auch noch von dem überbracht, der nachher ermordet werden soll. Boah, das ist krass. Fragen wir uns doch mal, liebe Geschwister, wie wäre das? Jemand soll hier Pastor werden in der Gemeinde mit der Geschichte. Einer sollte hier predigen, über den das bekannt ist. Ihr wollt jemanden heiraten, von dem erzählt wird, dass er sowas gemacht hat. Wie reagieren wir denn da? Ja? Und das Besondere ist, Gottes Wort, der Stammbaum Jesu, kehrt diese Niedertracht nicht unter den so berühmten Teppich, sondern er präsentiert diese Niedertracht auf dem goldenen Tablett, für uns alle sichtbar. Ich denke, man könnte fragen, ja Mensch, was soll denn das? Warum spricht die Heilige Schrift denn so offen von Hurerei und von Mord, von Ehebruch, von bitterem Verrat? Und man könnte noch ein bisschen brutaler fragen, sag mal, was ist denn das für ein Jesus, der solche Typen, solche gefallenen Menschen in seiner Ahnengalerie hat und der sie nicht nur da hat, sondern auch noch allen präsentiert. Bei Vorbereitung fühlte ich mich an Lukas 15 ab Vers 1 erinnert, ja, wir kennen die Stelle. Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Ja, liebe Geschwister, dieser Jesus, er saß mit den Sündern, er saß mit den Zöllnern, er saß mit den Huren zusammen. Er stieß sie nicht von sich, er mied sie nicht, sondern er hat sogar mit ihnen zusammen gegessen. Aber, eines hat er nie gemacht. Er hat sich nie mit der Sünde gemein gemacht. Er wurde nicht selbst zu einem Sünder. 1. Johannes 3, Vers 4. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit ihr die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Ja, liebe Gemeinde, Jesus Christus war derjenige, der gekommen war, die Sünder zu befreien. In Lukas 4 greift unser Herr Jesus selbst das Wort aus Jesaja 61 auf. Lukas 4, Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Schabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn, und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und das, liebe Geschwister, ist der Grund, warum Huren und Mörder in Jesu Stammbaum auftauchen. Der Herr Jesus kam nicht für die Gesunden, für all die, die gar keinen Arzt brauchen, oder vielmehr für die, die glauben, keinen Arzt zu brauchen. Sondern er kam für die Mühseligen, er kam für die Beladenen, er kam für die Sünder, wie du einer bist und wie ich einer bin. Und das ist die frohe Botschaft aus Matthäus 1, die wir allen Menschen verkündigen sollen. Es ist die frohe Botschaft, die der Herr Jesus selbst in Lukas 5, Vers 31 verkündet hat. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Und das ist auch der Grund, warum vor dem Abendmahl Bruder Frank immer wieder daran erinnert, dass die Sünder kommen dürfen. Der Bruder sagt nicht: Wenn ihr Sünder seid, dann nehmt auf gar keinen Fall am Abendmahl teil. Nein, wir dürfen kommen. Denn nur wenn wir als Zerschlagene, als Sünder, als Bettler im Geiste vor dem Gnadenthron Gottes erscheinen, liebe Geschwister, dann macht doch das Opfer Jesu Kreuz von Golgatha überhaupt einen Sinn. Er ist doch nur ans Kreuz gegangen, weil unsere Gerechtigkeit, unser Tun niemals ausgereicht hätten vor Gott. Um unsere Sünden, unser sündhaftes Wesen vor Gott reinzuwaschen. Und das ist auch der Grund, warum wir immer und immer wieder durch Gottes Wort in das Licht Gottes auch gestellt werden müssen. Dass wir erkennen, dass wir keine Gerechten vor Gott sind, sondern wir sind Sünder, die das Erlösungswerk Jesu Christi bitter, bitter nötig haben. Und dann machen auch die Zeilen aus Matthäus 1 plötzlich Sinn. Die Bibel ruft geradezu, sie ruft, sie spricht. Schaut her, all diese Sünder hat unser Herr Jesu als Vorfahren. Er schämt sich ihrer nicht. Er schämt sich auch deiner nicht. Komm. Was immer du auch bisher in deinem Leben an schlimmen Dingen getan hast, auch wenn du bisher von Gott nichts wissen wolltest, auch du kannst kommen, auch du findest beim Herrn Jesu Erlösung. Du brauchst nichts zu tun. Ergreife Gottes ausgestreckte Hand. Was hindert dich? Das Schild, was hier draußen irgendwo an unserer Gemeinde steht, das ist ernst gemeint. Sünder willkommen. Sünder willkommen. Denn das ist die frohe Botschaft der Bibel, die frohe Botschaft des Neuen Testaments. Sünder sind bei Gott willkommen. Denn für Sünder starb unser Herr Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Er starb und er stand am dritten Tage wieder auf von den Toten. Das ewige Leben schenkt er allen, die daran glauben. Das ist die Botschaft, die wir der Welt verkünden dürfen. Und ich schließe mit einem Vers aus Jesaja 44, Vers 22. Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Amen. Ich will noch beten. Lieber Vater im Himmel, lieber Jesus, dir allein gebührt die Ehre. Du hast uns die Furcht genommen, auch durch deinen Stammbaum. Wie tief können wir fallen, wenn Mörder und Huren in deinem Stammbaum sind? Ja, die Botschaft ist klar. Was immer wir getan haben, welche Sünden wir verbrochen haben, wir dürfen kommen, Herr, zu dir, der du am Kreuz von Golgatha gestorben bist, für unsere Sünden. Und dafür danken wir dir, dafür wollen wir dich preisen, jetzt auch im Abendmahl. Dir allein sei Lob und Preis und alle Ehre. In Jesu Namen. Amen.